herzlich willkommen bei Big Pool Theory, der Podcast, der fürs Schwimmen Wissen schafft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Big Pool Theory. Heute mit Ilka Staub und
Lukas Abel.
Ja, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gehört und das Redaktionsteam von Big Pool Theory hat entschieden, es geht weiter, es gibt eine neue Staffel und so begrüßen wir euch heute zu unserer ersten Folge in Staffel 2 mit dem Titel Individuelles Feedback im Schwimmtraining mit dem Showroom-Prinzip alle erreichen. Und ihr habt ja gerade schon gehört, ich habe heute einen Gast bei mir, das ist der Lukas. Und Lukas, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Gerne und danke für die Einladung. Freut mich, hier sein zu dürfen. Ich bin hier an der Sporthochschule und habe gerade das Glück, promovieren zu dürfen. Allerdings zu einem ganz anderen Thema. Ich befasse mich mit Rassismus im Kontext Schulsport. Warum bin ich jetzt trotzdem bei dem Podcast hier? Ich komme ganz ursprünglich mal aus dem Triathlon und Schwimmen war die Disziplin, die ich am schlechtesten konnte. Und schon ist man in einem Schwimmpodcast. Nee, also ich komme selber aus dem Triathlon und dann irgendwann auch aus dem Schwimmsport. Habe das sehr lange den Sport selber betrieben, viele, viele Jahre lang und bin schon früh in die Trainerrolle geschlüpft. Also ich glaube, mein erster Trainerjob war mit 14 tatsächlich. Habe ich da Kindern Schwimmen beigebracht und habe dann gefühlt alles gemacht. Also ich habe schon viel Kraulkurse für Erwachsene gegeben, bringe Kindern Schwimmen bei, also Schwimmen lernen, das auch in einem schulischen Kontext und habe aber auch sehr lange im Verein Kopfsprung die Wettkampfnachwuchsmannschaft betreut, also irgendwie so bin durch viele verschiedene Stationen im Schwimmen im Vereinskontext gegangen, sowohl als Athlet als auch als Trainer in verschiedensten Settings.
Ja, genau. Und du hast ja schon unseren Schwimmverein Kopfsprung Köln angesprochen. Wir haben uns aber auch vor allem in der Hochschullehre ja sehr viel mit Feedback auseinandergesetzt und da eine Methode für ein strukturiertes Feedback entwickelt, die wir euch dann im zweiten Teil des Podcasts heute ein bisschen genauer vorstellen möchten. Das ist nämlich das Showroom-Prinzip. Aber jetzt erstmal ganz allgemein vorweg. Warum ist es eigentlich überhaupt total wichtig, Feedback zu geben? Und was soll das eigentlich?
Riesenfeld erstmal. Ja. Feedback. warum Feedback
sagen? Warum eigentlich? Warum sollen wir überhaupt miteinander reden?
Ich würde es erstmal jetzt vor allen Dingen aufs motorische Lernen beschränken, indem wir unterwegs sind und trotzdem vielleicht auch einen pädagogischen Blick drauf werfen. Das ist sonst vielleicht nämlich auch noch mein Background. Ich habe mal Lern-Sonderpädagogik studiert, auch mit Sport. Und wie gesagt, war auch viel in der Hochschullehre im Schwimmen unterwegs.
Und du hast dich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum du jetzt heute hier stehst. Und wir versuchen da ein bisschen Einblick auch noch zu geben. Aber warum Feedback jetzt?
Ja, das, was wir jetzt versuchen hier gerade zu machen, ist so ein Mix aus dem, was ich wissenschaftlich im Bereich Schwimmen gemacht habe und Feedback im Schwimmen und der praktischen Anwendung. Grundsätzlich ist Feedback dann ja erstmal ein Soll-Ist-Vergleich, der extrem helfen kann, wenn man im motorischen Lernen ist. Und da sind wir ja irgendwie im Schwimmen.
Vor allem, wenn es nachher um Schwimmtechniken und Starts und Wenden und sowas geht.
Genau. Ne? Und da ist das, glaube ich, ganz entscheidend für einen Lernprozess, um den zu beschleunigen und aber auch, damit er überhaupt stattfinden kann. Gerade im Schwimmen, was jetzt ja nicht irgendwie unbedingt so Alltagsbewegungen sind, wenn ich beispielsweise Kraulschwimmen erlerne oder gerade im Leistungssport mein Kraulschwimmen on-point verbessern will, wo es irgendwie um Nuancen geht, ist ein Feedback nicht nur von außen, sondern auch ein intrinsisches Feedback, extrem wichtig und extrem entscheidend. Und ich würde es aber jetzt, und da kommt so ein bisschen der pädagogische Blick, nicht nur sehen als der Soll-Ist-Vergleich, den es auf jeden Fall ist, der auch ganz entscheidend ist, ne, und eine Fehlerprävention und eine Fehlerkorrektur, die stattfindet. Aber daneben ist es natürlich auch was motivational einen großen Unterschied macht, also was eine Motivation extrem steigern kann, wenn ich ein Feedback bekomme, weil das ja eine Aufmerksamkeit ist, die ich habe, die ich dann wiederum auf den Lernprozess lenken kann und so wird es hoffentlich wahrgenommen von AthletInnen und von all den Coaches, die hier zuhören, auch hoffentlich so in der Regel gegeben, dass es eine große Wertschätzung ist. Also dass der Athlet das als Wertschätzung und Aufmerksamkeit, die er bekommt, wahrnimmt oder die Athletin und dass der Coach es genau so auch versucht umzusetzen.
Genau, das würde ich jetzt einfach mal voraussetzen. Also wir wollen natürlich jetzt hier nicht darüber sprechen, wie man systematisch schlechte Stimmung erzeugen kann mit Feedback. Aber grundsätzlich ist das Ziel natürlich, irgendwie Bewegungen zu verbessern. Ja. Und es kann total motivierend sein, tatsächlich an dem eigenen Prozess zu arbeiten und sich eben letztendlich strukturiert Stück für Stück auch zu verbessern. Und dafür brauche ich natürlich irgendwie ein Feedback. Und ein Feedback ist natürlich irgendwie, schnellere Zeiten zu schwimmen, aber wir wissen das ja alle, gerade im Nachwuchsleistungssport passiert das ja manchmal einfach von alleine, also durch Wachstum und durch Reifeprozesse und so weiter. Aber schön ist es natürlich, wenn man, vor allem wenn man sagt, wenn man sich dazu entschließt, auch prozessorientiert zu coachen und im Grunde zu sagen, okay, mir geht es eigentlich gar nicht unbedingt nur darum, ob die heute eine Bestzeit schwimmen oder nicht, weil das von ganz vielen Faktoren abhängig ist, sondern einfach auch ganz gezielt Stück für Stück Teilbereiche der Technik dann eben auch zu verändern, zu verbessern, zu entwickeln.
Ja.
So kann man es ja vielleicht sagen. Was gibt es denn für verschiedene Möglichkeiten des Feedbacks? Da hast du dich ja nun auch ein bisschen mit befasst, ne?
Genau, damit durfte ich mich mal sehr intensiv auseinandersetzen im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit. Wir haben, wenn wir uns Feedback anschauen, unglaublich viele Stellschrauben, die wir uns anschauen können. Es kam ja eben schon mal einmal gerade, findet das Ganze internal oder external statt? Also bin das quasi gerade nur ich, der gerade überlegt, wie fühlt sich meine Gleitphase an und wie weit muss ich die Hand denn nach vorne schieben beispielsweise? Oder ist das ein Video, was ich von mir angucke, dann haben wir auf einmal was Externales? Oder ist das ein Coach, der mir eine verbale oder nonverbale Rückmeldung gibt in dem Moment?
Klassische nonverbale Rückmeldung, 1500 Kraul.
Ja.
Und man zeigt quasi von außen an, wie man so im Vergleich zur Schnittzeit liegt. Und
ja,
das wäre ein Beispiel dafür.
Was mir immer angezeigt wurde, war ein Trainer oder eine Trainerin, die da standen. Das war immer, wenn ich zur Seite geguckt habe, wusste ich, jetzt sehe ich schon wieder, wie mir angezeigt wird, dass ich den Arm länger nach vorne schieben soll. Schon wieder die schöne Gleitphase vergessen. Das gibt es dann, kann ich als Coach ein Feedback individuell an AthletInnen richten oder erstmal an die ganze Gruppe. Dann ist immer eine große Diskussion, zu welchem Zeitpunkt gebe ich denn jetzt Feedback? Bin ich bei dem Feedback eher kritisch konstruktiv oder vor allen Dingen nur konstruktiv? Also,
kannst du da mal Beispiele für nennen?
Ja, wir können ja bei dem Beispiel gerade bleiben. Mir wurde immer angezeigt, wenn die Gleitphase nicht gut war. Mir wurde aber selten eine Rückmeldung gegeben, so, gerade war deine Gleitphase super. Und auch das ist ja total wichtig. Ja. Und da zeigt die Forschung, dass das sogar effektiver ist. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir können uns nicht nur auf das eine konzentrieren. Aber auch das ist ja total gut, wenn man AthletInnen mitteilt, dass gerade etwas richtig gut war, weil vielleicht haben die das ja gar nicht so wahrgenommen.
Also dann, Positives letztendlich zu verstärken.
Genau,
und
positiv
im Grunde,
verstärken.
Das genau, Feedback. Positiv verstärken, statt immer reinzuhauen sozusagen. So, schon wieder nicht geschafft.
Ja.
Schon wieder war die Gleitphase schlecht.
Ja, genau. Und dann haben wir natürlich die zeitliche Platzierung, die Häufigkeit. Also wir haben unendlich viele Faktoren beim Feedback, die wir irgendwie beachten können. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche wissenschaftliche Erkenntnisse zu. Also es ist ein großes und ein weites Feld. Und wir kommen jetzt hier nicht mit der Lösungsformel um die Ecke. Also mit der Idee, ihr müsst so und so Feedback geben, dann verbessern sich eure AthletInnen um so und so viele Sekunden. Sondern die Idee wäre vielmehr gerade in der Sequenz jetzt hier so ein bisschen für all die Stellschrauben, die es gibt, zu sensibilisieren, sodass man sich vielleicht anschaut, welche Dinge mache ich schon beim Feedback, was könnte ich vielleicht nochmal anders machen, was probiere ich vielleicht nochmal unterschiedlich aus und was beibehalte ich irgendwie, um dann möglichst viele AthletInnen zu erreichen mit dem Feedback.
Also gehen wir es mal von vorn nach hinten einfach mal durch. Du hattest ja eben internal versus external gesagt, natürlich wäre es mega, wenn die Sportler und Sportlerinnen selbst in der Lage sind, sich zu korrigieren. Ne?
Ja.
Das ist sicherlich auch eine Kompetenz, die man erstmal überhaupt entwickeln muss, weil von alleine passiert da wahrscheinlich nicht so viel.
Genau, das wäre ja was man als Coach mitnehmen könnte, dass man zum einen seine AthletInnen dahin coacht, dass sie irgendwann in der Lage sind, das zu tun, dass man mündige AthletInnen hat, die sich selbst reflektieren und die auch gewisse Stellschrauben kennen und vielleicht auch ihre eigenen Stärken und Schwächen kennen und dann selber...
Ja, oder vielleicht aber auch bewerten können. Also die Frage wäre in dem Fall, wenn man bei dem Beispiel deines Coaches bleibt, wäre natürlich irgendwie, wenn du aus dem Wasser kommst, erstmal zu fragen, Mensch, wie war denn die Gleitphase, wenn das der Punkt war, auf den man sich hätte konzentrieren sollen? Und dass dann du als Athlet in der Lage wärst, ganz klar zu sagen, boah, die ersten 500 Meter waren richtig
super
gut und nachher wurde ich immer müder und hinten habe ich es total gemerkt. Da habe ich dann ganz bewusst einfach die Frequenz wieder hochgesetzt, weil ich das einfach nicht mehr halten konnte. Und dann im Grunde genau zu gucken, gemeinsam auch von außen zu schauen, ja, guck mal, das sieht man an den Zeiten und dann im Grunde das dann da drüber zu legen. Aber es ist natürlich auch etwas, was gerade im Nachwuchsbereich, lange dauert, bis sich das entwickelt, ne?
Das ist ein langer Prozess. Das ist, ich glaube, und also reden wir nicht drum rum, das ist viel Energie und Zeit und Aufmerksamkeit und Ressourcen, die man da rein investieren kann.
Also viel Begleitung
dahin. Genau, ne? Und ich glaube, das lohnt sich, aber das ist was Langfristiges. Das ist nichts, was ich irgendwie in einer Woche umgesetzt bekomme. Und dann all die anderen Sachen, die jetzt kommen, die beziehen sich fast alle auf externes Feedback. Ja, und genau. Das ist auch das, was viel mehr in den Blick genommen wird, was wir jetzt auch hier in den Blick nehmen. Vielleicht lohnt es sich aber tatsächlich auch irgendwann mal noch eine Folge zu internal zu machen, weil da, glaube ich, auch ganz viel Potenzial drin steckt.
Absolut.
Und auch ganz viel, was da abläuft.
Ja, und vor allem wäre es vielleicht ganz schön, sich da mal darüber Gedanken zu machen, wie man das tatsächlich ausbilden könnte, also welche Schritte es dafür gäbe.
Genau, welches dafür bräuchte.
Genau, aber der klassische externe, das klassische externe Feedback ist ja meistens der Soll-Ist-Vergleich.
Eine verbale Rückmeldung.
Genau, stimmt, verbal. Ne? Also auch jetzt Beispiel, man kommt aus dem Wasser, hast einen Wettkampf geschwommen oder hat ein Training gemacht oder was auch immer und kriegt dann eben einmal zu hören, den Arm habe ich mir so und so vorgestellt und bei dir war er eben so und so. Das wäre ja jetzt ja dann
wenn's
der Vergleich.
Wenn es gut läuft und nicht das Feedback ist, ey, deine Gleitphase war wirklich scheiße.
Ja, da haben wir wieder den Bereich, was wir eigentlich nicht wollen.
Genau. Aber da wären wir ganz klassisch ein verbales, externes Feedback. Vermutlich auch zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, als die tatsächliche Bewegung stattgefunden hat, was man einmal so von Latz geknallt bekommt, so von wegen Regelmäßigkeit, Häufigkeit und jetzt auch nicht positiv verstärkend wertschätzend.
Genau, wie könnte man das denn positiv verstärkend an der Stelle umformulieren? Da sind wir ja ganz schnell bei prozessorientiertem Coaching. Ja. Im Grunde für sich als Coach dann letztendlich zu diagnostizieren nach dem Wettkampf, also die Gleitfaser vom Lukas, die ist echt beschissen. und daraus nicht ein direktes verbales Feedback abzuleiten, sondern für sich einen Plan zu entwickeln als Coach, den man dann mit dem Athleten, der Athletin sozusagen für einen längeren Zeitraum festlegt, ne? Trainingsmethoden zu überlegen, die im Grunde dazu führen, dass man da nochmal mehr Gefühl für bekommt oder vielleicht tatsächlich eben mit Stroke Rates beispielsweise da irgendwie einen guten Zugriff drauf zu bekommen und dann im Wettkampf das versucht, Stück für Stück einzubauen und die Strecke, wenn man jetzt, ne, du warst ja Langstreckenschwimmer,
genau, ja.
So. Einfach Stück für Stück beispielsweise zu verlängern, in denen man eben einen guten,
ja. Genau, ein klassisch positives Framing wäre ja so, wenn der Wettkampf jetzt mittel oder gut gelaufen ist, zu gratulieren für den guten Wettkampf und dann anzumerken, es gibt noch Potenziale, an denen wir noch arbeiten können. Und das wäre zum Beispiel die Gleitphase.
Funkt natürlich nur, wenn man eine ganz gute Zeit hat.
Genau, aber wenn, ja, natürlich, und das, aber auch sonst kann man es ja als Potenzial verkaufen. Also auch wenn der Wettkampf schlecht war.
Genau.
So,
ja, und am besten aber auch tatsächlich verbunden mit einem Plan, weil im Zweifel ist das ja
nicht. Mit einem Way Forward.
Genau.
Also so, und ja, so es müssen auch Fehler benannt werden dürfen. Das jetzt nicht falsch verstehen, so auf jeden Fall. Die Frage ist ja, ob man dann auch noch einen Plan, einen Way Forward.
Ja, und wie man so einen Zugriff darauf entwickelt, genau. Und das ist ja dann auch wieder, da sind wir ja schon im individuellen Feedback. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, aber Gruppenfeedbacks sind da vielleicht ein bisschen einfacher, aber haben natürlich auch so ihre Tücken.
Ja.
Sind oft sehr allgemein, ne?
Sind sehr verallgemeinernd und mein Gefühl ist, oder nicht nur das Gefühl, sondern das zeigt auch die wissenschaftliche Literatur, die es dazu gibt. Im Schwimmen bei einer Individualsportart ist ein Gruppenfeedback jetzt nicht unbedingt zielführend. Mhm. Also irgendwie sowas, ihr schwimmt hier alle gerade zu langsam oder ihr schwimmt hier alle gerade zu schnell, wenn sich das über eine Gruppendynamik entwickelt. Ja, sicherlich, aber ansonsten ist es eher im Teamsport aufgehoben, weil jetzt zu sagen irgendwie, ihr müsst alle den Ellenbogen mehr anstellen, das stimmt ja in den wenigsten Schwimmgruppen, dass dann irgendwie von 12 Menschen, die da im Wasser sind, wirklich alle den Ellenbogen mehr anstellen müssen.
Der Klassiker, wenn man so ein allgemeines Feedback macht, die Leute, die es auf sich beziehen, sind meistens nicht die man meint.
Genau. Ja, exakt.
Also wenn man so merkt, genau, da hilft es wahrscheinlich tatsächlich, Gruppenfeedbacks kann man wahrscheinlich ganz gut motivational nutzen, um positiv zu verstärken. Ne? Ja. Tolle Trainingseinheit, ein Trainingslager.
Auf jeden Fall.
Oder es sind alle zusammen irgendwie, keine Ahnung, echt große Umfänge gefahren und haben irgendwie was zusammen durchgestanden und solche Sachen, also ganz positiv.
Genau, aber in dem Moment denken wir Feedback auf einmal wieder in einem weiteren Sinne, jetzt nicht nur aufs motorische Lernen bezogen, sondern dann sind wir wieder eher in einem pädagogischen Bereich unterwegs. Ne? Natürlich gerade bei einer Wettkampf-Nachwuchsmannschaft, wie ihr heute zugehört und das umgesetzt habt, super gut, braucht man auch, dann sind wir aber nicht mehr nur beim klassischen motorischen Lernen.
Das ist richtig. Nun, gibt es...
Ja, vielleicht noch zwei, so drei so Faustregeln, die mir sehr geholfen haben. Bei der Platzierung zeigt sich, dass es im motorischen Lernen Sinn macht, relativ schnell ein Feedback zu geben. In der Literatur wird da oft irgendwie was angegeben, schon 5 Sekunden nach der Bewegung sollte das erfolgen. Und das funktioniert im Schwimmen ja ganz gut. Das würde ich denken, wird sogar auch oft umgesetzt. Also irgendwie, man hält sich Leute an, man macht eine Wende und in dem Moment kommt ein Feedback. Aber es hilft nicht so sehr, 10 Minuten später zu sagen, ey, eben da beim Delfinschwimmen, dein Kick, der kam ein bisschen zum falschen Zeitpunkt. Dann denkt sich der Athlet, die Athletin auch so, alles klar.
Das heißt, ein Feedback muss im Grunde, und das steckt ja hinter dieser zeitlichen Komponente, ja irgendwie angeknüpft oder anknüpfbar sein an den Moment, der zu verändern gilt, ne? Gerade im motorischen Lernen.
Ja, und ich glaube, das haben die im Schwimmen die meisten aber auch auf dem Schirm. Und was mich dann immer sehr beruhigt hat, ist eine Erkenntnis, die sich sehr viel in der Literatur findet, ist, dass sich dass gar nicht unbedingt nach jeder Bewegung ein Feedback stattfinden muss und dass gar nicht irgendwie 20 Mal ein Athlet, eine Athletin ein Feedback innerhalb von einer Einheit braucht, dass das gar nicht unbedingt einem reduzierten Feedback überlegen ist. Was allerdings immer stattfinden muss, muss irgendwie eine Konstanz sein, die da drin ist, und eine Struktur und eine Regelmäßigkeit. Also irgendwie regelmäßig bekommen Athletinnen irgendwie 3-4 Mal ein Feedback innerhalb einer Einheit, ist gar nicht irgendwie, ich feedbacke alles und man kriegt 20 Mal ein Feedback dem
Also man kann unterlegen. Auch zu viel feedbacken.
Genau, ja, beziehungsweise es findet dann einfach kein positiver Effekt mehr statt. Genau, und das hat mich als Coach immer sehr beruhigt, weil jetzt, wenn ich beispielsweise 10 Leute im Wasser habe und will jeden innerhalb von einer Stunde Schwimmtraining oder anderthalb Stunden Schwimmtraining 20 Mal ein Feedback geben, ist ja, it's not possible.
Nee,
und aber wenn ich weiß, ich habe das in den und den Einheiten eingebaut und da wissen auch alle AthletInnen, dass sie ein Feedback bekommen, und das vielleicht auch 2-3 Mal aufeinander aufbauend, dann ist das der Form, ich begleite jemanden in einem Einzeltraining eine Stunde lang, gar nicht unbedingt unterlegen, sondern genauso erfolgreich. Jetzt, wir reden gerade wieder, ne, nur über das motorische Lernen.
Ja, total.
Und das hat mich immer sehr beruhigt als Coach.
Genau, was da total wichtig ist.
Es braucht aber eine Struktur.
Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Es ist total wichtig, dass man strukturiert rangeht und das eine ist ja, dass man irgendwie, also zum einen, und da wollen wir ja gleich nochmal drüber sprechen, wir wollen ja gucken, wie kriegen wir denn wirklich alle, weil es ist tatsächlich so, ich als Trainerin hatte das ganz oft, dass ich nach der Stunde, wenn ich nicht nur 10, sondern vielleicht sogar im Nachwuchsbereich eher 20 oder 25 Kinder im Wasser hatte, noch nicht mal richtig sagen konnte, ob ich wirklich jeden mal erwischt hatte.
Ja.
Und das ist ja das eine. Und wenn man dann aber die ganze Zeit hinterher ist, jeden mal zu erwischen, dann ist es auch fast ein bisschen random, ein bisschen zufällig, was man den Leuten oder den Schwimmern und Schwimmerinnen dann tatsächlich erzählt. Mhm. Und das ist ja wiederum was ja eigentlich auch sinnhaft sein muss. Es macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn man bei deinem Beispiel bleiben, bei dir gerade am Catch und am Armzug und an der Länge und am Gleiten arbeitet und dann das am Montag und Dienstag macht und am Mittwoch, wenn man zufällig dabei ist, dich aber beim Brustbeinschlag korrigiert und am Mittwoch bei der Wende. Das ist natürlich immer ganz nett, aber wirkungsvoller wird es natürlich, wenn das Ganze für sich in sich
ein Prozess Konstanz, ist. Wenn eine Konstanz, eine Regelmäßigkeit drin ist und
Und auch ein strukturierter Aufbau, eine Progression letztendlich. Ja. Ne? Und das ist natürlich schon ein ganz, ganz schöner Anspruch, für sich auch immer klar zu haben, wem habe ich was mitgegeben, woran arbeite ich mit wem. Und dafür muss man natürlich zum einen seine Sportler und Sportlerinnen ziemlich gut kennen. Und wahrscheinlich im Nachwuchsleistungssport, wenn man anfängt, ich sag mal, die grundlegenden Schwimmtechniken zum Beispiel nochmal aufzurollen, im Sinne von, wir sind jetzt nicht bei ganz spezifischen Dingen, sondern wir sind noch bei den Grundlagen, ne? Ist der Beinschlag bei allen korrekt, dass man da auch als Gruppe schon sehr strukturiert vorgehen kann.
Und ich glaube, da kann ich jetzt schön den Bogen schlagen nochmal zu dem Start, den wir gerade hatten. Deshalb macht es aus meiner Perspektive so viel Sinn, sich mit Feedback auseinanderzusetzen. Also sich hinzusetzen, zu überlegen, wie möchte ich Feedback geben, wann möchte ich das tun und dann auch warum, was ist meine Zielsetzung, setze ich das gerade auf einer pädagogischen Ebene ein oder setze ich das gerade auf einer Ebene des motorischen Lernens ein und mein Ziel ist, die und die Progression im Kraulschwimmen zu machen und deshalb feedbacke ich auch spezifisch die Kraulschwimmgeschichten irgendwie so und dafür wollten wir sensibilisieren in dieser Einleitung.
Absolut. Was auf jeden Fall dem zugrunde liegen muss, wenn wir beim motorischen Feedback sind, ist natürlich eine Diagnostik. Und das ist schon etwas, eine Diagnostik zu machen und sich genau anzugucken, wo stehen wir denn überhaupt, kann man natürlich ganz, ganz easy auch ganz alleine machen, indem man sich eben, easy ist gut, ist natürlich aufwendig, indem man sich beispielsweise einfach eine Sequenz mal videotaped oder sich von allen mal Videos macht und dann in Ruhe zu Hause sozusagen sich genau die Schwerpunkte für die Gruppe und auch individuelle Schwerpunkte festzulegen. Das ist ja dann das, da kommen wir ja dann schon in die Richtung visuelles Feedback, da kann man wahrscheinlich eine ganze eigene Folge draus machen. Aber eine andere Möglichkeit ist natürlich, gibt es natürlich schon, dass es gerade im Hochleistungssport dann durchaus auch Support gibt. Ne? Also bei den Olympiastützpunkten eben mit entsprechenden Trainingswissenschaftlern, Trainingswissenschaftlerinnen, die dann Diagnostiken entsprechend am Messplatz oder im Kanal machen. Und das sind natürlich dann auch sehr, sehr gute Ansprechpartner, um das Ganze zu strukturieren und sich im Grunde diese Diagnostik, diese Schwerpunkte, diese Trainingsschwerpunkte für die Zukunft, die Entwicklungen, Verläufe und auch die Progressionen dann tatsächlich auch nochmal abzuholen. Genau. Aber die eigentliche Frage, der wir uns jetzt so ein bisschen noch widmen möchten, ist, wie schaffe ich es denn, gerade vielleicht im Nachwuchsleistungssport, aber auch im Nachwuchsleistungssport haben wir meistens viele Athletinnen und Athleten, die wir irgendwie bearbeiten müssen, wo es echt super schwer fällt, nicht einfach 10x50 Meter Technik anzusagen und nachher immer allgemein zu sagen, jetzt macht euch mal ein bisschen länger, was ja ganz nett ist und der ein oder andere auch macht.
Was jetzt ja auch nicht schlecht ist per se.
Nein, so, was überhaupt nicht schlecht ist, aber was, wo man wirklich nochmal die individuelle Ansprache schafft und aber vielleicht auch im Hochleistungssport, wo man vielleicht weniger Leute hat, dafür aber an ganz unterschiedlichen Baustellen unterwegs ist. Ne? Der eine muss dann irgendwie am Start und an der Unterwasserphase arbeiten, der andere beim Delfin diesen zweiten Kick hinkriegen und Lukas ist immer noch nicht bei seinem langen Arm.
Genau, immer noch nicht auf dem 1500 langen Arm.
Genau, und dafür haben wir das sogenannte Showroom-Prinzip entwickelt. Lukas, willst du mal kurz versuchen zu erklären,
was sich dahinter verbirgt?
Was ist das denn eigentlich? Showroom heißt ja Ausstellungshalle letztendlich, ne?
Showroom-Prinzip ist letztlich ein Wechsel aus individuellem Üben und einem strukturierten Feedback. Mein Vorschlag wäre, ich umreiße es mal grob. Wir haben das damals zusammen auch noch mit Christian, einem Trainer bei Kopfsprung, irgendwie in der Praxis wurde das entwickelt.
Und er hat neulich die Folge zum Stroke-Index gemacht.
Ah, ja, können wir direkt nochmal drauf verweisen. Und dann haben wir uns, also es kommt aus der Praxis und wir haben uns dann auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, warum das Sinn macht. So bin ich damals auch in diese ganze Feedback-Forschung gerutscht. Letztlich setzt du das aber gerade ganz viel mit der Nachwuchswettkampfmannschaft ein. Von daher kannst du vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr Einblick in die Praxis geben und ich versuche mal die Grundlagen zu schaffen. Ja, ich hoffe, man versteht's. Also nochmal zurück, es ist immer ein Wechsel für die AthletInnen aus, ich übe individuell und ich bekomme ein Feedback. Und das Ganze ist tatsächlich auch räumlich getrennt. Also dieses Showroom-Prinzip funktioniert in der Regel so, wir haben eine Bahn oder mehrere Bahnen, auf der bestimmte Serien geschwommen werden und wir haben eine sogenannte Showroom-Bahn. An der Showroom-Bahn steht dann auch der Coach. Und die AthletInnen wechseln dann immer zwischen der Showroom-Bahn und diesem individuellen Üben. Und das eignet sich dann natürlich für unterschiedlichste Trainingsinhalte und zeichnet sich aber eben durch diese Strukturierung und Regelmäßigkeit des Feedbacks aus, von der wir eben gesprochen haben. Und das kann man dann anwenden für die ganze Gruppe, die beispielsweise alle am Brusttauchzug arbeiten und den innerhalb von so Serien, ne, wo sie verschiedene Bahnen mit verschiedenen Technikübungen schwimmen, immer selber üben und dann kommen sie wieder auf die Showroom-Bahn und bekommen ein Feedback. Vielleicht ist da auch eine Progression drin, das heißt, die lernen erst diesen Tauchzug auf dieser Showroom-Bahn. Jetzt im Leistungssport gedacht, kann aber natürlich auch jeder an seinem eigenen individuellen Technik-Schwerpunkt arbeiten und unterschiedliche Serien schwimmen und auch dem Coach da unterschiedlich was demonstrieren. Und der Riesenvorteil, ne, ist halt diese mögliche, oder nicht die mögliche, sondern auf jeden Fall die Individualität und dass jeder ein individuelles Feedback bekommt. Und als Coach ist das schon intensiv und auch anstrengend, weil man steht am Beckenrand und permanent kommen AthletInnen zu einem und man, ne, guckt sich die kurz an, die bekommen ein natürlich wertschätzendes Feedback und dann wechseln sie wieder rüber, aber man erwischt sie alle. Also ne, das funktioniert mit einer Gruppe von 15 bis 20 Kids und man sieht sie dann alle 3 bis 4 Mal und vergisst niemanden und kann dann dran arbeiten. Genau, wie läuft es gerade in der Praxis, Ilka?
Ja, also in der Praxis ist es natürlich schon so, dass man ein bisschen Platz dafür braucht. Schwierig wird es in dem Moment, wo man nur auf einer 50-Meter-Bahn trainiert oder so. Man braucht 15 bis 20 Meter, um sich natürlich, wenn man jetzt Schwimmtechniken macht, bei Startsprüngen mit Übergangsphasen geht es auch mal in 10 Meter. Man muss es sich natürlich irgendwie anschauen. Man muss sich anschauen, man muss in dem Moment sich das ansehen und muss dann sofort für sich klar haben, wo was ist eigentlich das Problem? Und dann brauchst du den Platz für dieses eben selber Üben, von dem du gerade gesprochen hast. Wir nennen das immer Werkstattbetrieb, weil etwas wird im Werkstatt gefertigt und im Showroom ausgestellt. Ist so ein bisschen der Übertrag. Und da geht es tatsächlich darum, dass, und das muss man vor allem im Nachwuchsleistungssport den Kindern auch gut erklären, dass das eben nicht kontrolliert wird. Das heißt, wenn ich nachher sage, also ganz konkret wäre das jetzt so, ich habe mir für die Gruppe zum Beispiel überlegt, ich möchte gerne das Kraulschwimmen aufnehmen und mache das heute vielleicht in einem Ansatz alle gemeinsam und wir beginnen alle mit dem Kraulbeinschlag, den ich ja grundlegend brauche fürs Kraulschwimmen und schaue dann, wie gut der schon ausgeprägt ist. Und dann habe ich für mich eine kleine Progression und wer den eben schon ganz gut hinkriegt, der darf dann irgendwie, was weiß ich, einarmig schwimmen zum Beispiel oder eben eine Technikübung, die irgendwie dazu passt, wenn ich sage, ich möchte Fokus eher auf Rotation legen und möchte nochmal eher diese Seitatmung besser hinkriegen und so weiter und so fort. Also das kann ich mir im Vorfeld überlegen, kann ich auch schon klar und transparent formulieren, also welche Progression es für den Tag gibt, kann das aber auch ganz individuell mit den einzelnen Menschen besprechen. Und dann würden halt im Grunde, wenn man ganz gut und fit ist und schnell auch in der Diagnostik ist und das schon ein bisschen drauf hat, dann kann man auch zwei Leute parallel schwimmen lassen.
Ja.
Und kann zum Beispiel dann bei der ersten Übung, und das wäre jetzt so ein bisschen der individuelle Weg, man hätte zwei Kinder, die einfach Kraulbeinschlag schwimmen, im besten Fall dann auch ohne Brett, damit ich das mir gut angucken kann, vielleicht in der Seitlage direkt oder in Position 11 oder in Streamline-Position, wie das eben gerade gewünscht ist. Und dann sehe ich zum Beispiel bei Kind 1, der schlägt noch komplett aus den Knien. Und dann kann ich da nochmal ganz anders ansetzen. Und Kind 2 kriegt das schon total gut hin, hat aber, was weiß ich, eine extrem große Amplitude und müsste jetzt eher nochmal ein bisschen Pace kriegen sozusagen. Und jetzt kann ich versuchen dann eben, oder kann ich beiden Kindern individuellen Rückmeldung geben und was im Nachwuchsbereich wichtig ist, dass klar ist, was danach folgt. Also, dass es entweder im Vorfeld besprochen ist, irgendwo an der Tafel steht oder auf dem Zettel oder ich dann in dem Moment sage, ne, das kann sein sowas wie, üb das nochmal drei Bahnen oder verknüpfe das nochmal mit 100 Meter Kraul und 100 Meter Rücken.
Ja.
Und da kann ich auch schauen, da kann ich auch individuell vorgehen, da kann man eben zum Beispiel gucken, wenn man eben sehr schnelle Schwimmer hat und sehr langsame Schwimmer, also heterogene Gruppen hat, dass man da im Grunde sich die Zeit freiräumt, um alle anderen gesehen zu haben. Weil darum geht es letztendlich, das gut zu strukturieren, weil es nützt uns natürlich nichts, wenn Stau entsteht auf der Show.
Wenn da alle waren.
Genau. Und wenn ich jetzt Hochleistungssport oder Hochleistungsbereich unterwegs bin und tatsächlich jemand sehr, sehr stark an seinem Startsprung arbeitet, vielleicht sogar zwei, drei Durchgänge macht und dann ein kleines Set oder eine kleine Serie schwimmt und der Langstreckenschwimmer, der eben noch an seinem Kraul, der Lukas, der noch an seinem Kraularmzug arbeitet, dann zwischendurch aber immer mal ein bisschen was anderes schwimmen soll, bevor er wieder Kraul bei mir schwimmt oder wo ich eben eher gucke, wie viele Züge er das schon ganz gut durchhält zum Beispiel. Genau, und so kann man das dann eben gut aufbauen. Man muss seine Leute kennen, um genau dieses Verhältnis gut hinzukriegen, ne, dass dann eben kein Stau entsteht. Und man muss im Grunde sehr gut im Vorfeld kommunizieren, dass den Athletinnen und Athleten klar ist, was da zu tun ist. Wenn ich eine Gruppe habe, die keine Lust hat oder das noch nicht verstanden hat, die dann den Werkstattbetrieb letztendlich nutzt, um irgendwie zu blödeln.
Eine gute Zeit zu haben, aber nicht im Sinne von, ich schwimme hier.
Ja, oder auch nicht genau weiß, was zu tun ist
und
dann einfach am Beckenrand sitzt oder im Zweifel nie im Showroom auftaucht, werde ich vor allem, wenn ich alleine bin, schlecht sehen, weil ich ja die ganze Zeit im direkten Prozess bin. Ne?
Ja, das brannte mir die ganze Zeit auch noch quasi auf den Lippen zu sagen, das funktioniert nicht von Anfang an reibungsfrei.
Ja, voll,
also diese Gruppe muss dieses Showroom-Prinzip erst verstanden haben, man muss das selber erst verstehen und ich glaube, es lohnt sich aber total, das zu investieren. Also die erste Stunde, wo man das vielleicht mal 20 Minuten mit, und jetzt auch nicht das ganze Training muss Showroom-Prinzip sein. Also das funktioniert auch völlig gut, wenn man 20 Minuten Showroom-Prinzip schwimmen macht und jeder kriegt zweimal ein Feedback. Das muss die Gruppe aber erst erlernen. Wenn die Gruppe dann irgendwann verstanden hat, das ist Showroom-Prinzip, das sind die Übungen, die ich im Showroom zeige, das ist das, was ich da individuell in der Serie schwimme, dann geht es total schnell. Und dann ist das, glaube ich, ein großer Gewinn, aber man muss da einmal kurz investieren.
Ja, man muss strukturell investieren.
Ja.
Ach so, und was auch wichtig ist, ist, dass also man kann es nicht zu kurz machen, weil es muss ja die Möglichkeit sein, sich ein Feedback abzuholen und dann um das umzusetzen. Und dann ist ja, wenn die Kinder oder die Erwachsenen, die Sportler und Sportlerinnen wieder zu mir in den Showroom kommen, müssen sie immer die Übung nochmal schwimmen, weil ich ja dann erst einen Entwicklungsprozess habe. Das heißt, ich kann nicht am Anfang wieder eine neue Übung geben.
Genau, deshalb dauert es einen Moment. Vielleicht ist jetzt ich würde unterstellen, vielen ist jetzt klar, was wir genau hier meinen. Auf der anderen Seite sind wir manchmal auch ein bisschen wild und springen schnell in unseren Gedanken. Wir durften mal einen Buchartikel dazu schreiben, kommt bestimmt irgendwie in die Shownotes. Da ist das Ganze nämlich auch nochmal visuell dargestellt.
Und also, du hast ja sogar mal anlässlich eines Schwimmkongresses digital sogar mal einen Vortrag darüber gehalten. Der ist allerdings recht oder beziehungsweise sehr breit aufgestellt, nicht nur für Leistungssport, sondern auch für Schulsport, wo man das natürlich auch nutzen kann, wobei da natürlich ganz wichtig ist, dass das motorische Lernen ja gar nicht so sehr im Vordergrund beim Schulsport steht. Aber wenn ihr da Interesse zu habt, genau, wir würden das jetzt nochmal verlinken, beziehungsweise nochmal die Quelle dazu angeben. Ja. In dem Text ist wirklich einfach erklärt, wie es geht.
Es ist erklärt und es gibt auch ein konkretes Beispiel. Also gerade in diesem Buch gibt es ein konkretes Beispiel mit Serien, die benannt werden und mit Übungen.
Dass man so eine Idee hat, was man, wie man das benutzen kann. Ja. Genau. Und dann dürft ihr natürlich auch gerne euch immer bei uns melden, weil wir das ja praktizieren hier in allen möglichen Kontexten und man darf natürlich immer gerne auch mal als Hospitation vorbeikommen. Ja, Mensch, da haben wir jetzt sehr ausführlich darüber gesprochen. Ich würde tatsächlich vorschlagen, wir machen noch mal ein bisschen was zum visuellen Feedback. Also wenn man dann so Kameras einsetzt.
Genau, vielleicht als Teaser, Showroom-Prinzip lässt sich herrlich kombinieren mit Video-Feedback. Das entlastet dann, also wir sprachen ja beide davon, dass das Hölle anstrengend ist. Wenn man das Ganze mit Video-Feedback unterstützen macht, kann es auch deutlich relaxter sein. Oder es ist auch immer noch Hölle anstrengend, wenn man dann auch noch sehr viel investiert, aber im Sinne von mündigen Athleten, von denen wir auch mal, AthletInnen, von denen wir auch mal sprachen, wenn Kinder und Jugendliche oder Erwachsene irgendwann selbstständig mit Video-Feedback im Showroom-Prinzip arbeiten, kann das Ding auch ein richtiger Selbstläufer werden und man ist als Coach nicht mehr völlig am Rotieren. Aber wir haben schon 30 Minuten. Das müssen wir dann anders machen, Video-Feedback.
Das machen wir auf jeden Fall wann anders. Aber das ist tatsächlich, also das ist diese Feedback-Geschichte und auch die Struktur, die dahinter steht, das ist tatsächlich der Switch eben zu einer Begleitung eines dann mündigen Athleten. Und stellt euch vor, ihr schafft es, dass eure Sportler und Sportlerinnen ihren eigenen Prozess selbst in die Hand nehmen und sich das eher so rumdreht, dass sie aus dem Becken kommen und sagen, Mensch, Coach, ich habe das schon 100 Meter geschafft, wie kriegen wir das denn jetzt hin, dass ich das 200 Meter schaffe? Ja. Und ihr wisst alle, und das wissen wir natürlich auch sehr gut, das ist ein langer Weg. Aber ja, also es ist, wenn die Kinder das verstanden haben, und da spreche ich jetzt wieder von Nachwuchsleistungssport, einfach ein schöner Selbstläufer und einfach sehr motivierend. Aber es ist natürlich wichtig, dass man irgendwie dass man im besten Fall zu zweit ist oder im Grunde irgendwie alle auf dem Schirm hat, damit man irgendwie die auch auffangen kann, die so im freien Üben dann doch noch nicht ganz
die
genau
wissen. Untergehen.
Ja, die irgendwie.
Also nicht.
Es soll keiner untergehen.
Untergehen.
Es soll auch so keiner untergehen.
Ja, untergehen im Sinne von, die hat man nicht auf dem Schirm. Das sind nicht die irgendwie gesehen werden.
Ja, das war's von uns heute. Wie immer könnt ihr euch natürlich bei der Redaktion, also bei uns melden. Danke dir schon mal, Lukas, für diesen Podcast. Und ich glaube, da gibt es eine Folgeeinladung.
Fürs Video-Feedback.
Fürs Video-Feedback.
Machen wir.
Das machen wir. Da machen wir gleich nochmal einen Termin. Wenn es Fragen, Wünsche, Anregungen oder Ähnliches gibt, dürft ihr euch wie immer bei uns melden. Die E-Mail-Adresse ist bigpooltheory in einem Wort. @dstv-schwimmtrainer.de, denn alle weiteren Informationen, wenn ihr sie nicht schon gefunden habt, sonst habt ihr unseren Podcast vielleicht auch noch gar nicht gefunden, findet ihr auf der DSTV-Website. Und dann verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal in der Big Pool Theory. Einen schönen Gruß von Ilka Staub und
Lukas Abel. Danke, dass ich hier sein durfte.
Immer wieder gern.
Bis zur nächsten Folge bei Big Pool Theory.